Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, was die Gemeinde wertvoll macht. Das soll das Thema dieses Monats sein, im März 2012, was die Gemeinde wertvoll macht. Im Hintergrund stehen solche Fragen wie, was hält uns eigentlich zusammen? Oder welche geistlichen Werte prägen unser Leben? Was können wir für das Klima der Gemeinde beitragen? Und wie können wir ganz persönlich dazu beitragen, dass die Gemeinde wertvoll bleibt, weil sie wertvoll ist? Ich möchte einfach mal hineinfragen, so spontan. Wir sind ja hier zum Gottesdienst zusammengekommen. Es ist also uns etwas wert, heute früh hier zu sein, nicht woanders zu sein. Was macht die Gemeinde eigentlich wertvoll für dich? Hör einfach mal hin und was ich verstehe, kann ich von hier vorne wiederholen. Was macht die Gemeinde wertvoll für dich? Die Gemeinschaft. Gestärkt im Glauben zu werden oder zu sein. Die unterschiedlichen Begabungen.
Das Wort Gottes hören.
Wort Gottes hören.
Gemeinsam Gott anbeten.
Gemeinsam Gott anbeten. Gut, dass wir einander haben.
Friede.
In der Gemeinde ist Friede. Gemeinde ist teuer erkauft. Das ist so ein bisschen Moga-Blumenwiese an dieser Stelle, was die Gemeinde wertvoll macht, um das Bild von der Claudia aufzugreifen. Nur ist das, was wir gesagt haben und was wir auch gehört haben, eigentlich realistisch, möchte ich mal fragen. Oder haben wir verstanden, was der andere oder die andere eigentlich gemeint hat? Wird hier der Wert einer Gemeinde vielleicht überschätzt oder auch unterschätzt? Was macht die Gemeinde wertvoll? Heute möchte ich mal auf einen bestimmten Aspekt hinaus. Wie steht es mit dem geistlichen Realismus dieser Gemeinde? Geistlicher Realismus, ein Begriff, der erstmal abschreckt. Wer beim Bibelintensivwochenende dabei war, der kann etwas damit anfangen. Ich möchte es heute Morgen hier auch mitnehmen in den Sonntagsgottesdienst. Bei allem, was auf Ismus endet, muss man vorsichtig sein. Das schicke ich gleich mal vorweg. Alles, was auf Ismus endet, bitte Vorsicht. Fundamentalismus. Es ist gut, Fundamente zu haben, aber Fundamentalismus ist eine Ideologie. Oder Feminismus. Toll, dass es Frauen gibt. Aber wenn es zu einer Ideologie wird, gibt es Schwierigkeiten. Liberalismus. Es ist gut, dass es Freiheit gibt. Aber wenn die Freiheit zu einer Ideologie wird, dann wird es für die, die da nicht vorkommen, schwierig. Oder Nationalismus. Es ist gut, wenn Menschen eine nationale Identität haben, wissen, wo sie herkommen, wo sie hingehören. Aber alles, was zum Nationalismus wird, ist eine Ideologie, die andere verneint. Was also ist geistlicher Realismus, wenn ich mit diesem Begriff heute mal arbeiten darf, wenn es sich nicht um eine Ideologie handelt? Und was hat das mit dem Thema zu tun, was die Gemeinde wertvoll macht? Ich denke, dass dabei einige Grundsatzfragen zu beachten sind. Wer von uns ist eigentlich wirklich Realist? Wer rechnet also mit den Gegebenheiten so, wie sie wirklich sind? Das, was wir sehen, bewerten, jeder hat ja so seinen inneren Bewertungskatalog. Ist das realistisch? Oder wessen subjektive, also ganz persönliche Einschätzung einer Lage oder Situation ist identisch mit den objektiv, also mit den sachlich nachweisbaren Fakten und Tatsachen? Das, was wir für wahr halten, Wahrheit. Ist das, was wir persönlich in irgendeiner Weise einschätzen, ist das objektiv? Oder ist es nicht durch unseren Filter und unsere Sichtweise geprägt? Gehört zur Alltagserfahrung in vielen Lebensbereichen, dass Realität oder zumindest das, was wir dafür halten, nicht unbedingt Realität ist, der Realität entspricht. Oder dass Einschätzungen, die wir haben zu einer Lage, zu Personen, zu Situationen, nicht wirkliche Tatsachen sind oder nur einen Teil erfassen. Eine Gemeinde wie diese hier, wie die Moga, die aus ganz vielen Individuen, also echten Persönlichkeiten, und auch Individualisten, wo jeder auch ein Geltungsbedürfnis hat, persönlich wahrgenommen werden möchte. Wenn eine Gemeinde aus Individuen und Individualisten besteht, benötigt es einen geistlichen Realismus, also einen realistischen Blick, um das zu sehen, was Gemeinde wirklich wertvoll macht. Wie ist das mit dem geistlichen Realismus? Unser Blick richtet sich, das ist ganz normal, zunächst auf die sichtbare Welt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Die biblische Grundwahrheit, Gott sieht das Herz an, geht es dann noch weiter, aber wir sehen das, was wir vor Augen haben, wenn wir auf Gemeinde angesprochen werden. Nicht gefragt werde, was ist das für eine Gemeinde, diese Baptistengemeinde, und ich soll das jemand Außenstehenden erklären, dann verweise ich zunächst auf das, was sichtbar ist. Dann gehen wir in diesen Raum und dann sagen wir, hier ist das Kreuz, das steht in der Mitte, hier ist die Bibel jetzt im Moment nicht da, Gottes Wort, wir haben Feier des Abendmahls, wir haben diese Sitzordnung, wir haben keine Ikonen, keinen weiteren Schmuck, es ist sehr schlicht, weil Gott in der Mitte sein soll und wir durch nichts abgelenkt werden. Wir haben eine moderne Musikausrüstung, das heißt, hier wird flotte moderne Musik gespielt, die zeitgemäß ist. Das sind die äußeren Dinge, die der Mensch sieht. Zur sichtbaren Welt gehört auch das, was mich nachts nicht zur Ruhe kommen lässt, wenn ich an die Gemeinde denke. Es gibt Situationen, die mir den Schlaf rauben. Auch die gehören zur sichtbaren Welt, weil ich da etwas sehe, was aber vielleicht nicht unbedingt der ganzen Realität entspricht, aber was mich beschäftigt. Und zur sichtbaren Welt gehört auch das, was mich über diese Gemeinde immer wieder staunen lässt, wo ich sage, großartig, es ist richtig schön hier zu sein, dass wir hier einander begegnen, dieser Vielfalt, und so miteinander leben können. Das ist die sichtbare Welt der Mitglieder, der Freunde der Gemeinde, der Gäste, das sind die Veranstaltungen, die Ziele der Gemeinde, die Ordnungen, die Strukturen, alles das, was man sichtbar erfassen kann. Dann gibt es aber auch noch eine andere Realität. Da hat der Bibeltext aus Hebräer 11 uns darauf hingewiesen, das taucht immer wieder auf. Es gibt das Sichtbare anhand dieser biblischen Personen, die Vorbilder sind, gleichzeitig noch eine andere Ebene, die unsichtbare Welt. Das ist das, was uns als Gemeinde Jesu begründet. Gemeinde ist kein Verein, der sich irgendwie gefunden hat. Natürlich haben wir Ordnungen und treffen auch Entscheidungen, was die Mitgliedschaft, das Miteinander betrifft. Aber diese Gemeinde, das finde ich ganz wichtig, was die unsichtbare Welt betrifft, ist Gemeinde Jesu. Sie hat einen höheren Herrn. Die unsichtbare Welt ist auch das, was Gott in und durch die Menschen dieser Gemeinde bewirkt. Da staune ich immer wieder drüber, wenn ich das entdecke und erkenne. Und das, was der Heilige Geist uns an Wahrheit und auch an Trost vermittelt. Im Hebräerbrief ist das so schön ausgedrückt. Gleich Hebräer 11, der erste Vers. Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Und er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Paulus hat das mal so beformuliert. Er sagt, deshalb lassen wir uns nicht von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Wie gut, dass das, was sichtbar ist, veränderbar ist. Dass das, was wir im Moment sehen, was vielleicht schwierig ist, veränderbar ist, weil Gott Dinge verändert, weil Menschen sich verändern. Schade ist es nur, wenn man die Dinge loslassen muss, die uns richtig gut tun, wenn auch die veränderbar sind. Das, was wir jetzt für gut und wichtig halten. Aber das Sichtbare vergeht, sagt Paulus, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Vielleicht hängt das mit der Heilsgewissheit zusammen. Nein, es hängt sicher mit der Heilsgewissheit zusammen. Das heißt, wenn ich sage, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, wenn man aus dieser Perspektive einen geistlichen Realismus entwickelt, dann gibt es einen gewissen Abstand um die Dinge dieser Welt, auch was an Gemeinde und Menschen weltlich ist, realistisch betrachten zu können. Als Gewissheit gibt Abstand, Dinge zu sehen. Und diese realistische Betrachtung reicht so weit, dass nichts kaschiert, also übertüncht werden muss. Und dass Sünde auch beim Namen genannt werden kann. Das ist geistliche Realität. Luther hat das mal so formuliert, dass man zugleich Sünder und Gerechter ist. Das heißt, es gibt keinen, der absolut nur Sünder ist, den wir darauf festlegen können. Und es gibt auch keinen, der absolut nur gerecht ist, den wir da irgendwo hochheben müssen. Weil niemand vollkommen gerecht ist, das steht nur Gott zu. Und weil niemand vollkommen Sünder ist, das steht dem Satan zu. Was bedeutet geistlicher Realismus für Gemeinde ganz konkret? Es kann sein, dass man Dinge unterschätzt. Dass zum Beispiel Menschen, Persönlichkeiten, Gaben, Dienste und Treue unterschätzt werden. Dass es Kleinmut gibt und Kleinglauben. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, einem fehlenden Vertrauen auf die überlegenen Möglichkeiten Gottes. Vielleicht ist auch die Furcht vor der Welt, die zur Unterschätzung von Gemeinde führt, wo Dinge auf einmal brach liegen. Ich möchte einladen und mich selber genau da hineinnehmen. Bedenken wir eigentlich, welche Möglichkeiten Gott in diese Gemeinde investiert hat. Wenn wir in diese Gemeinde gekommen sind, Gott war schon längst da. Er hat schon längst investiert in seine Gemeinde hier. Und was macht diese Gemeinde eigentlich so wertvoll, wenn sie etwas ist, in das Gott investiert hat? Wobei ich hier wiederum vor der anderen Seite warnen möchte, vor der Überschätzung. Man kann auch, wie Wiehard Popkes, einer meiner theologischen Lehrer, das mal formuliert hat, im Gewand eines utopischen Optimismus Gemeinde sehen. Das heißt, dass eine Gemeinde meint, das Reich Gottes auf Erden herstellen zu können. Zumindest halbwegs. Und dass man das, was man sieht, für Reich Gottes hält, wird immer Enttäuschung geben. Oder Überschätzung großer Traditionen mit der Behauptung, das war schon immer so, dazu gibt es keine Alternative. In der Politik ist Frau Merkel da an mehreren Stellen in letzter Zeit gescheitert mit der Äußerung, es gibt keine Alternative. Funktionierte nicht, es war eine Utopie. Ich glaube, eine Gemeinde, wenn sie lebendig ist, lebt immer zwischen diesen Polen, in der Dialektik zwischen Unterschätzung und Überschätzung. Während ein geistlicher Realismus grundsätzlich optimistisch ist, weil er mit Gott rechnet, aber nicht fortschritts- und machbarkeitsgläubig, weil er nämlich geistlich denkt. Dazu gehört es sicherlich, Gaben weiter zu entdecken, passende Dienste einzusetzen und, so möchte ich es mal formulieren, groß zu glauben. Groß zu glauben, das heißt im Vertrauen auf die überlegenen Möglichkeiten Gottes. Dass wir nicht dann erst nach Gott fragen, wenn wir in unsere Grenzen kommen, sondern grundsätzlich sagen, Gottes Möglichkeiten sind viel größer als das, was wir im Moment sehen und meinen. Geistlicher Realismus verstrickt sich auch nicht in einen Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das ist noch ein weiterer Punkt. Geistlicher Realismus verstrickt sich nicht in einen Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das typische Kennzeichen einer Ideologie ist zum Beispiel diese Kluft zwischen Anspruch, Anspruchsdenken und Wirklichkeit, dem Realen, zu überspielen, weil man das nicht wahrhaben will. Ganz praktisches Beispiel, nach außen sieht alles prächtig aus, nur dahinter ist nicht viel zu sehen. Ich erinnere mich an einen Besuch in Ost-Berlin im Frühjahr 1989. Das war so kurz vor dem Fall der Mauer in Berlin. Ich kam zu einem großen Kaufhaus am Alexanderplatz in der Nähe mit einem schön bunt dekorierten Schaufenster. Da gab es Mode, da gab es Schreibwaren, gab es alles Mögliche zu sehen. Dann bin ich in dieses Kaufhaus hineingegangen. Fand eine sehr übersichtliche Szenerie, möchte ich es mal beschreiben. Leere Regale, Einkleiderständer, ein Regal mit Schreibheften und Stiften, fein sortiert und abgezählt. Das, was draußen im Schaufenster zu sehen war, war drinnen nicht zu finden. Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Geistlicher Realismus denkt anders. Das heißt, da braucht man sich nicht in diesen Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit hineinzubegeben. Das heißt, man braucht sich nicht verstricken in diesen Konflikt. Denn wertvoll ist Gemeinde nicht durch unsere Ansprüche. Das macht die Gemeinde nicht wertvoll, sondern durch Gottes Wirken in der Gemeinde. Das macht Gemeinde wertvoll. Dennoch leben wir in dieser Spannung. Luther hat das mal so formuliert, ich hatte es vorhin auf Deutsch schon genannt, jetzt mache ich es mal auf Latein, simul justus et peccator, zugleich gerecht und Sünder, simul justus et peccator. In dieser Spannung leben Menschen. Paulus hat das so gesagt, er sagt, wir sind durch Christus eine neue Kreatur. Nur manchmal vermissen wir das Neue an uns, wenn so alte Sachen wieder hochkommen. Entweder bei uns oder bei anderen. Bei anderen nehmen wir es viel schneller wahr als bei uns selbst. Vielleicht ist es ganz gut, ab und zu auch mal in den Spiegel zu schauen. Und Paulus sagt auch, wir haben es noch nicht ergriffen. Das heißt, das, was wir für fest und richtig und unumkehrbar halten, wir haben es noch nicht ergriffen, sagt Paulus. Oder wenn Paulus dann sagt, der äußere Mensch mit seinen Ansprüchen und Einschätzungen vergeht, doch der innere Mensch mit dem, was nur Gott sieht, was man auch voreinander manchmal verbirgt, das wird von Tag zu Tag erneuert. Da ist Gott am Werk. Also keine Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und wir sind als Gemeinde, auch das ein Bild von Paulus, zugleich Gottes Geschöpf und andererseits ein höchstmenschliches Gebilde. Unser Leben als Christen in einer Gemeinde, die wertvoll ist für Gott und für uns, ist eine spannende Verknüpfung. Außerdem, was das hängt mit dem zusammen, was göttlich ist und irdisch und was ewig ist und zeitlich. Diese Faktoren spielen eine wesentliche Rolle. Das ist unauflöslich. Das Göttliche gegenüber dem Irdischen, das Ewige gegenüber dem Zeitlichen. Wie aber interpretiert man solch eine Situation? In welchem Licht kann man Gemeinde dann sehen? Gemeinde wird ihren Wert verlieren, wenn wir Gemeinde als zu sehr irdisch und zu sehr zeitlich leben. Und sie wird ihren Wert gewinnen, wenn wir Gemeinde im Blick auf die göttlichen und ewigen Möglichkeiten sehen und anerkennen. In welchem Licht sehen wir die Gemeinde? Und was macht sie eigentlich so wertvoll? Ich glaube, der entscheidende Schlüssel liegt beim Kreuz und bei der Auferstehung Jesu. Da ist der entscheidende Schlüssel. Zum einen, wir haben diesen Schatz, ob es unser Leben ist oder die Gemeinde, in irdenen Gefäßen. Das heißt, die Gemeinde in ihrer irdischen und zeitlichen Dimension ist durchaus zerbrechlich, empfindlich. Und das andere ist, wir leben in der Neuheit, Kraft der Auferstehung Jesu. Aber diese Kraft in ihrer göttlichen und ewigen Dimension, unserer Schwachheit mächtig, Jahreslosung dieses Jahr. Das heißt, das ist die geistliche Dimension, wir haben es nicht im Griff. Paulus sagt, das menschliche Rühmen, welcher Form auch immer, ist ausgeschlossen und auszuschließen. Das heißt, der Versuch, den Anspruch auf Kosten der Wirklichkeit auf den Schild zu heben, das ist auszuschließen. Das benötigen wir als Gemeinde Jesu nicht. Wie aber ist es mit dem geistlichen Realismus? Ich denke, es ist wichtig, dass wir Menschliches als menschlich anerkennen und erkennen und beurteilen. Und dass wir Göttliches als göttlich anerkennen und beurteilen. Paulus sagt, wir verkünden nicht uns selbst. Wir verkünden nicht unsere Ansprüche. Wir verkünden nicht unsere subjektive Einschätzung, auch wenn das eine ständige Gefahr ist, wenn man Dinge vorträgt. Wir verkündigen nicht das Sichtbare, das wir für die einzige Realität halten, aber nicht real ist. Sondern wir verkünden Christus. Das heißt, seine Wirklichkeit, sein objektives Wort, das Unsichtbare, das uns Gottes Heiliger Geist eröffnet. Eine christliche Gemeinde, die es ernst meint mit dem Gemeindesein und um diesen geistlichen Realismus bemüht ist, die hält es aus, in diesem Spannungsfeld zu leben zwischen Selbstkritik und Selbstannahme. Es fängt beim Einzelnen an, wenn man Gottes Willen von Herzen erkennen und tun möchte. Wollen wir. Und das setzt sich fort, wenn eine Gemeinde sich grundsätzlich einem Herrn, Jesus Christus, anvertraut, weiß, dass sie kein Verein ist. Das ist dieses Spannungsfeld zwischen Selbstkritik und Selbstannahme. Das heißt, ich muss mich immer wieder fragen, mich selbst und wir auch als Gemeinde, was ist wirklich neu an der neuen Kreatur? Und wo gibt es einen Anspruch und wo gibt es eine Wirklichkeit? Halten wir diese Spannung aus? Und inwiefern ist Gemeinde eine Gemeinschaft der Wiedergeborenen? Auch hier ein Anspruch, da ist was Neues entstanden. Wir haben es erlebt und freuen uns darüber. Und wie sieht die Wirklichkeit aus? Die Wirklichkeit ist nicht nur eingeschränkt, sie ist viel weiter. Sie schließt es immer mit ein, dass man eine neue Kreatur und wiedergeboren ist. Es wird zu Enttäuschungen kommen, wenn man sich mehr an Idealen orientiert, als einen geistlichen Realismus zu pflegen. Der geistliche Realismus setzt grundsätzlich beim Wirken Gottes ein. Einzelnen, in der Gemeinde, hier mitten unter uns. Und er vertraut darauf, dass Gott am Werk ist. Trotz manchem Anspruch, den ich habe, den andere haben, durch Gottes Wirklichkeit. Gott setzt sich durch. Ich möchte schließen mit einem Pauluswort, der sagt, deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt.